Willkommen zum Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. In Tschechien wird heute allerorten des 58. Jahrestages des Maiaufstandes der tschechischen Bürger gegen die deutschen Okkupanten gedacht, der am 5. Mai 1945 in Prag seinen Höhepunkt fand. Vor dem Gebäude des tschechischen Rundfunks fand dabei ein Gedenkakt statt, an dem auch Premier Wladimir Špidla, der stellvertretende Senatspräsident Přemysl Sobotka und der Generaldirektor des tschechischen Rundfunks Václav Kasík teilnahmen. Näheres dazu hören Sie im Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. Die erste der sieben tschechischen Feldlazaretts, die den Bewohnern der südirakischen Stadt Basra helfen, müssen vorläufig unter provisorischen Bedingungen arbeiten. Sie behandeln jeden Tag Dutzende von Irakern. Der normale Betrieb des Krankenhauses wird durch den Transport des notwendigen Materials gebremst. Mit den amerikanischen Galaxy-Flugzeugen kann nicht so viel Material wie mit den russischen Russland-Flugzeugen transportiert werden. Der Transport des tschechischen Feldlazaretts wurde am vergangenen Montag von den USA übernommen. Die USA tragen auch die Transportkosten. Zuvor war eine russisch-ukrainische Gesellschaft mit dem Transport beauftragt gewesen. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík ist heute zu einer Visite in die Golfregion abgereist, wo er zunächst in Kuwait mit den Soldaten des 1. tschechoslowakischen Anti-ABC-Waffenbataillon zusammentreffen wird, die im Stützpunkt Doha stationiert sind. Am Dienstag reist Tvrdík dann weiter in die südirakische Region um Basra, wo er sich mit den ersten Soldaten des 7. Feldlazaretts der tschechischen Armee treffen wird. Doch vor 4 Jahren klagte die EU-Kommission über einen Mangel an Transparenz im tschechischen Bankwesen. Den Informationen der Nachrichtenagentur ČTK zufolge vertritt die EU-Kommission jetzt die Meinung, dass die Bankdienste in Tschechien im Grunde genommen den Vorschriften und Vorstellungen der Union entsprechen. Ein nicht genannter Experte der EU-Kommission erklärte gegenüber ČTK, die Kommission habe mit Respekt beobachtet, wie sich die tschechischen Behörden mit dem Zusammenbruch des Finanzinstituts Union Banka auseinandergesetzt haben. Sie hätten richtig entschieden und schnell gehandelt, meinte der Experte. Problematisch finde die EU hingegen den Versicherungsbereich, wo immer noch ein novelliertes Versicherungsgesetz fehlt. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt jetzt Markéta Maurová.
Tagesecho.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Folgenden Themen wenden wir uns in unserem Tagesecho zu. Das tschechische Kabinett bereitet Maßnahmen zur Senkung des Haushaltsdefizits vor. Sollen US-amerikanische Soldaten in Tschechien stationiert werden? In den politischen Kreisen herrscht dazu keine Einheitlichkeit. Und? Vor dem Gebäude des tschechischen Rundfunks wurde am Montagvormittag des Prager Aufstandes vom 5. Mai 1945 gedacht. Dies und mehr hören Sie im Tagesecho. In der anschließenden Sendereihe heute am Mikrofon sprechen wir mit dem jungen tschechischen Historiker Pavel Kolář. Zu einer wichtigen Beratung sind am Sonntag mehrere Minister des tschechischen Kabinetts zusammengekommen. Sie suchten nach Wegen, wie die ungünstige Entwicklung der öffentlichen Finanzen umzukehren und die Steigerung des Haushaltsdefizits aufzuhalten seien. Letzteres soll von den bisherigen 6% des Bruttoinlandproduktes allmählich reduziert werden und im Jahre 2006 nur noch 4% ausmachen. Premier Wladimír Špidla informierte den tschechischen Rundfunk auch über weitere Sparmaßnahmen.
Der zweite Schritt ist ein Moratorium für zentrale Behörden. Der dritte Schritt sind Änderungen im Rentensystem. Der vierte Schritt ist die Entscheidung, dass die Entlohnung in der öffentlichen Verwaltung im Kontext dieses Systems vollzogen wird. Der fünfte Schritt ist ein Ausgleich der begünstigten Position von selbstständig erwerbstätigen Personen im Rentensystem.
Ersparnisse sollen unter anderem durch die Verschiebung der Altersgrenze für die Pensionierung auf 63 Jahre sowohl bei Männern als auch bei Frauen erreicht werden. Außerdem werden die Ministerien die Zahl ihrer Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt Tschechiens nicht erhöhen können, wie ursprünglich geplant wurde. Finanzminister Bohuslav Sobotka dazu.
Es handelt sich um einen Grundsatz, dass die Zahl der Tarifarbeitsplätze in den zentralen Behörden der staatlichen Verwaltung nicht erhöht werden soll. Der jetzige Stand sind ca. 19.200 Angestellte. Die Folgen des EU-Beitritts müssen in den einzelnen Ressorts im Rahmen dieser Zahlen gelöst werden.
Die Minister einigten sich des Weiteren darauf, dass nicht nur der Budgetentwurf für das nachfolgende, sondern auch die Haushaltsausblicke für weitere 2 Jahre dem Abgeordnetenhaus vorgelegt werden. Der Minister für regionale Entwicklung Pavel Němec.
Die Regeln für die Behandlung dieses Haushaltsausblicks werden ähnlich streng wie die für den Staatshaushalt sein. Für einzelne Kapitel werden verbindliche Budgetrahmen festgelegt. Andererseits werden diese Kapitel den Vorteil haben, dass die unverbrauchten Finanzen im darauffolgenden Jahr genutzt werden können. Dies soll die bekannte Geldverschwendung am Ende des Jahres verhindern.
Die Koalitionspartner treffen am kommenden Sonntag wieder zusammen, um den Entwurf zur Reform der öffentlichen Finanzen fertigzustellen. Auf der Tagesordnung werden besonders Steuern und Veränderungen im Rentensystem stehen. Nachdem der ehemalige Dissident und Dichter Václav Havel Anfang Februar die Prager Burg verlassen musste, weil er nach 13-jähriger Amtszeit nicht mehr als Staatspräsident kandidieren durfte, glaubte man hierzulande, dass damit auch ein wenig von der politischen Streitkultur verloren ginge, für die Havel stand. Doch seinen Nachfolger im Präsidentenamt, Václav Klaus, lässt inzwischen scheinbar keine Gelegenheit aus, um seinerseits für im Innenverhältnis mit der Prager Regierung zu sorgen. Das jüngste Thema, mit dem er eine offene Debatte auslöste, ist dabei die mögliche Stationierung von US-Truppen in der Tschechischen Republik. Näheres dazu von Lothar Martin.
In einem Interview für die angesehene Süddeutsche Zeitung, das am Samstag veröffentlicht wurde, hatte sich Václav Klaus ziemlich eindeutig gegen eine mögliche Stationierung von US-Soldaten in Tschechien ausgesprochen. Aufgrund unserer Geschichte sind wir sehr empfindlich, wenn es um fremde Truppen auf unserem Territorium geht, sagte Klaus in Anspielung auf die sowjetische Besatzung der einstigen Tschechoslowakei. Für diese Haltung wurde Klaus bereits tags darauf von den tschechischen Kommunisten gelobt. Der sozialdemokratische Chef des Außenpolitischen Ausschusses im Prager Abgeordnetenhaus, Wladimir Laštůvka, erklärte am Montag in einem Interview für die tschechische Tageszeitung Pravo sogar, dass eine solche Stationierung für Tschechien unannehmbar sei, da sie nicht im Einklang mit den Interessen des Landes stünde. Eine feste Meinung, die andere Politiker wiederum nicht so stehen lassen wollen. Vor allem Außenminister Cyril Svoboda will sich in dieser Frage noch längst nicht festlegen, zumal seiner Meinung nach, Zitat, ohne die Anwesenheit der Vereinigten Staaten in Europa unsere Sicherheit nicht vollständig gewährleistet ist. Ferner sagte Svoboda, wir wissen noch nicht, wie viele Soldaten, zu welchen Bedingungen, wohin, mit welchem Ziel und in welchen Teil unseres Landes überhaupt kommen werden. Das alles gilt es zu bewerten, falls es solch einen Vorschlag geben und über ihn dann auch entschieden wird. Ähnlich nachdenklich zu einer möglichen Stationierung von US-Soldaten in Tschechien äußerte sich auch Premierminister Wladimir Spittler, für den gilt, sehr sorgfältig abwägen, ob dies ein Vor- oder Nachteil wäre. Das wird eine bestimmte Zeit erfordern. Tatsache ist jedoch, dass die Mehrzahl der deutschen Städte von dem Augenblick an, wo man darüber befindet, ob der jeweilige US-Stützpunkt nun verlegt wird oder nicht, sich ohne Zweifel gegen einen solchen Schritt wehren wird. Denn die Stützpunkte bedeuten auch enorme Beschäftigung. Aber der Gesichtspunkte, die es zu berücksichtigen gilt, gäbe es noch weitaus mehr. Einen solchen Gesichtspunkt sieht zum Beispiel der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Abgeordnetenhaus Peter Nečas. Für den Militärbereich würde das bedeuten, dass die Tschechische Republik möglicherweise einige militärische Systeme schon nicht mehr benötigen würde, zum Beispiel im Bereich der Luftverteidigung. Präsident Václav Klaus hat also wieder einmal, ob gewollt oder nicht, eine Diskussion in der tschechischen Politszene losgetreten. Hintergrund dieser Diskussion sind die Gedankenspiele der Vereinigten Staaten, die eine Verlegung ihrer Soldaten aus Deutschland nach Osten erwägen. Doch ob nun gerade nach Tschechien, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
In Prag haben am Montag Pietätakte anlässlich des 58. Jahrestages des Mai-Aufstandes am Ende des Zweiten Weltkrieges stattgefunden. Dagmar Kebelová berichtet. Mit einer Reihe an Gedenkveranstaltungen wurde an den Aufstand des tschechischen Volkes gegen die deutsche Okkupation erinnert, der am 5. Mai seinen Höhepunkt erreichte. Zum Mittag waren in der Hauptstadt Sirenen zu hören. Am Vormittag haben Vertreter des Verbandes der Kämpfer für Freiheit Grenze beim Altstädter Rathaus niedergelegt. Am Nachmittag hat dann ein Pietätakt beim Gebäude des tschechischen Rundfunks stattgefunden, wo sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs die dramatischsten Kämpfe zwischen den Okkupanten und dem Volk abgespielt haben. Der tschechische Premier Wladimir Spiller sagte in seiner feierlichen Ansprache, dass der Maiaufstand nicht eine spontane Sache war, sondern praktisch seit 1939 durch die Abwehrtruppen unter großen Verlusten an Leben vorbereitet wurde. Er verglich diesen Aufstand mit denen in Warschau oder Turin, denn auch dort haben Aufstände erst zum Ende des Krieges stattgefunden. Weiter sagte Premier Spiller.
Dovolte mi, abych ještě zdůraznil jeden rozměr, který pražské povstání mělo, totiž jeho.
Erlauben Sie mir noch den internationalen Charakter des Aufstandes zu unterstreichen. Auf den Barrikaden waren Franzosen, Holländer, Rumänen, Bulgaren. Es war sehr schwierig für die Soldaten der Roten Armee nach den Kämpfen um Berlin wieder aufzustehen und nach Prag aufzubrechen. Ebenso schwierig war es für die Polen, Belgier und Rumänen. Die Befreiung Europas von der nazistischen Diktatur war eine europäische Angelegenheit, sagte Spiller. Das Bemühen der europäischen Nationen, dass sich so etwas nie wiederholt, hätte sich in den vergangenen 60 Jahren als erfolgreich erwiesen und eine der Früchte dieser Bemühungen sei auch die europäische Integration, sagte Premier Spiller weiter. Ein Vertreter des Parlaments merkte an, dass an diesen Versammlungen immer weniger Menschen teilnehmen und dass vor allem die Jungen nicht vertreten seien. Der Prager Maiaufstand war eine Fortsetzung von ähnlichen Aktionen, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges in anderen Teilen des Landes ausbrachen. Am Maiaufstand haben sich 30.000 Menschen beteiligt. Weitere Gedenkveranstaltungen wurden unter anderem beim ehemaligen Sitz der Gestapo ausgetragen.
Eine Gruppe von tschechischen Abgeordneten möchte laut Samstagausgabe der Tageszeitung Lidové Noviny, die im Parlament einen doch eher ungewöhnlichen Gesetzesentwurf vorlegen. Die Verdienste des ehemaligen Präsidenten Edvard Beneš sollen in Form eines eigenen Paragraphen in der tschechischen Rechtsordnung verankert werden. Gerald Schubert berichtet.
Ganze zwei Sätze beinhaltet der Gesetzesentwurf, den zwei sozialdemokratische Abgeordnete und eine aus den Reihen der Kommunistischen Partei dem Unterhaus vorlegen wollen. Erstens, Edvard Beneš hat sich um den Staat verdient gemacht. Zweitens, dieses Gesetz tritt am 28. Oktober 2003 in Kraft. Beneš, Präsident von 1935 bis 38 und dann wieder von 1945 bis 48, würde sich als jemand, der sowohl an der Wiege der ersten als auch der zweiten tschechoslowakischen Republik stand, naturgemäß als eine in breitem Konsens akzeptierte historische Integrationsfigur eignen. Doch gerade er gibt auch Anlass zu Meinungsverschiedenheiten über die Interpretation der Geschichte. So sind etwa heute manche seiner Aussagen über die Rolle der Sudetendeutschen während der Besetzung der Tschechoslowakei durch Hitlerdeutschland und die sogenannten Beneš-Dekrete, welche unter anderem die Aussiedlung der Deutschen nach dem Krieg regelten, vor allem auf dem Parkett der tschechisch-deutschen Beziehungen noch immer umstritten. Und innenpolitisch kratzt bisweilen der Vorwurf an Beneš' Image, dass er im Jahr 1948 den putschenden Kommunisten zu schnell nachgegeben habe. Radio Prag hat Jan Bureš, Politologe an der Prager Karls-Universität, gefragt, welche historischen Argumente nun vor allem hinter dem Gesetzesvorschlag stehen.
Argumente tedy zní tak, že Beneš.
Die Argumente sagen im Wesentlichen, dass Beneš der Öffentlichkeit als ein gewisses Symbol in Erinnerung gerufen werden soll, als ein bedeutender Mensch, der sich etwa um die Entstehung der Republik 1918 verdient gemacht hat. Die Abgeordneten erwähnen darüber hinaus auch seine Verdienste beim Aufbau einer tschechoslowakischen Außenpolitik als der eines souveränen und unabhängigen mitteleuropäischen Staates. Und schließlich hängen die Gründe mit dem Zweiten Weltkrieg und der anschließenden Befreiung zusammen. Und warum wurde der Diskussion um die historische Rolle von Edvard Beneš ausgerechnet nun wieder neue Nahrung gegeben? Dass man gerade jetzt mit diesem Gesetzesvorschlag kommt, hängt sicher auch mit dem Beitritt zur Europäischen Union zusammen. Denn die Tschechische Republik oder besser gesagt ihre politische Elite sucht nun gewissermaßen nach Symbolen des Landes, die im Kontext mit diesem Beitritt irgendwie das nationale Selbstbewusstsein stärken können. Zumal der Beitritt ja auch als ein Schritt gilt, durch den wir in einem bestimmten Ausmaß unsere Souveränität verlieren.
Díky kterému do určité míry teda ztratíme část suverenity.
Übrigens, laut Bureš handelt es sich eher um einen symbolischen Akt. Sollte das Gesetz tatsächlich beschlossen werden, so würde das kein Diskussionsverbot bedeuten, ähnlich wie im Falle des ersten tschechoslowakischen Präsidenten Masaryk, über den es einen, freilich bis auf den Namen, wortgleichen Paragraphen bereits gibt.
Z seine Reportageaufnahmen und Porträts bedeutender Persönlichkeiten sind den Lesern der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes schon seit Jahren bestens vertraut. Nun hat der erfolgreiche tschechische Fotograf Herbert Slavík seine Karriere bei der Zeitung beendet, um für neue Projekte frei zu sein. Eine Retrospektive seiner 20-jährigen Arbeit bietet die Fotoausstellung Faces – Gesichter, die derzeit im Altstädter Rathaus in Prag zu sehen ist. Zu ihrer Besichtigung lädt sie nun unsere freie Mitarbeiterin Lucie Drahňovská ein.
Seine ersten Schnappschüsse sind entstanden, als Herbert Slavík 10 Jahre alt war. Inspiriert von seinem Vater, einem leidenschaftlichen Fotoamateur, nahm der kleine Junge mit seiner Kinderkamera alles auf, was ihn umgab. Seitdem durfte der Fotoapparat nirgends fehlen. Vor allem nicht bei seiner zweiten Lieblingsbeschäftigung, dem Sport. Von seiner Begeisterung für Sport zeugen die emotionell geladenen Aufnahmen von Olympischen Spielen, zu denen Herbert Slavík seit 1992 reist. Selbstverständlich findet man auch diese Fotografien in seiner Retrospektive, die derzeit im Altstädter Rathaus zu sehen ist. Auch wenn die Ausstellung den Titel Faces, Gesichter trägt, ist die Bezeichnung keinesfalls wortwörtlich zu verstehen. Denn sie umfasst ganz unterschiedliche Arbeiten aus einer 20-jährigen Fotografenexistenz. Mehr dazu erzählt der Fotograf Herbert Slavík selbst.
Jsou tady vystaveny vlastně jako, já bych řekl, ty, tak jak já to vnímám, ty lepší fotografie.
Nebo
ty,
es sind hier Fotografien ausgestellt, die mir, so wie ich es persönlich fühle, während der 20 Jahre sehr oder sogar bestens geglückt sind. Im Kreuzgang des Rathauses befinden sich stilisierte Schwarz-Weiß-Porträts berühmter tschechischer Persönlichkeiten. Einen weiteren Teil der Ausstellung bilden farbige Reportageaufnahmen von Persönlichkeiten aus dem Ausland. Ein anderer Teil der Ausstellung zeigt schwarz-weiße Reportagefotos, die während der politischen Umbrüche 1989 entstanden sind. Abgeschlossen wird die Ausstellung von großformatigen Aufnahmen, die bei Olympischen Spielen entstanden sind.
Alle seine Fotografien, seien es Reportagefotos von den gemeinsamen Reisen mit Václav Havel oder Porträts berühmter Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, darunter Bohumil Hrabal, Miloš Forman, Helmut Newton oder Bill Clinton, haben für Herbert Slavík eine besondere Bedeutung, wie der 40-jährige Fotograf betont.
Bei jedem Foto erinnere ich mich an den Umstand, unter dem es entstanden ist. Die Fotografien stellen für mich eigentlich ein Tagebuch dar, das in mir Emotionen weckt. Damit hängt bereits ihre Auswahl zusammen, denn der Autor kann nie objektiv sein, er wird stets irgendwie beeinflusst.
Die Fotoausstellung Faces – Gesichter von Herbert Slavík ist im Altstädter Rathaus in Prag zu sehen, und zwar täglich bis zum 31. Mai.
Soweit das Tagesecho. Es geht weiter mit heute am Mikrofon.
Heute am Mikrofon.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer Sendereihe Heute am Mikrofon, sagt Gerald Schubert. Diesmal können Sie bei uns ein Gespräch mit Pavel Kolář hören, einem tschechischen Historiker, der momentan in Deutschland tätig ist, und zwar am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Kolář kann man als einen Experten für diverse Aspekte der Geschichtswissenschaft und hier vor allem der Geschichte der Geschichtswissenschaft selbst im mitteleuropäischen Kontext bezeichnen. So hat er etwa seine Dissertation einem Vergleich der Wissenschaft Traditionen an den historischen Instituten der Universitäten in Prag, Berlin und Wien gewidmet, an denen er auch studiert bzw. geforscht hat. Und nun befasst er sich abermals mit einem Thema, das die Geschichtskultur selbst zum Inhalt hat, und zwar konkret die der kommunistischen Staaten Ostmitteleuropas in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Bleiben Sie dran, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
Pavel, du bist Historiker, deine Stammuniversität ist zwar die Karls-Universität Prag, aber du hast auch in Wien und Berlin studiert und auch deine Doktorarbeit befasst sich im weitesten Sinne mit einem Thema, das alle drei Städte betrifft. Jetzt lebst du wieder in Berlin, du arbeitest aber nicht in Berlin, sondern du arbeitest an der Universität im benachbarten Potsdam.
Ja.
Kannst du kurz beschreiben, woran du jetzt gerade arbeitest?
Also ich muss das noch genau sagen, es geht nicht direkt um die Universität, sondern um ein Institut, der teilweise auch ein Bestandteil der Universität ist, aber es ist mehr oder weniger selbstständig. Es geht um das Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, ein neues Institut, das am Anfang der 90er Jahre gegründet wurde, mit der Aufgabe, vor allem die DDR-Geschichte zu betreiben. Und am Ende der 90er Jahre sah man, dass gerade DDR-Geschichte ohne breiteren ostmitteleuropäischen Kontext nicht zu machen ist. Und das ist eigentlich auch der Zweck, warum ich da bin, weil meine Aufgabe ist, auch die anderen ostmitteleuropäische Länder des ehemaligen Sowjetblocks einzubeziehen, nämlich vor allem Polen und die Tschechoslowakei. Und das geht auch mein eigentliches Projekt an, in dem es um Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur in den 50er und 60er Jahren in der DDR, in der Tschechoslowakei und in Polen geht.
Kannst du das kurz ein bisschen konkretisieren? Es geht um das Geschichtsbild in diesen Ländern. Wodurch, durch welche Mechanismen wurde denn dieses Geschichtsbild, das ja teilweise, nehme ich an, auch zur Aufrechterhaltung von Legitimität der einzelnen Regime gedient hat, wodurch wurden solche Geschichtsbilder in erster Linie etabliert bzw. gefestigt?
Ja, also vielleicht muss ich kurz etwas zum Forschungsansatz des ganzen Instituts sagen. Das Zentrum für zeithistorische Forschung zeichnet sich also in der zeithistorischen Landschaft Deutschlands dadurch aus, dass wir ein bisschen etwas andere Aspekte einbeziehen, nämlich nicht nur den alten sogenannten Totalitarismus-Ansatz, in dem es darum geht, dass Diktaturen vor allem dadurch fungieren, dass es eine starke Repression gibt und ideologische Indoktrination. Also das bezieht sich vor allem auf die klassische Herrschaftsgeschichte. Das wäre wahrscheinlich das passendste Wort. Und wir umgekehrt, wir haben eine etwas andere Perspektive, nämlich uns interessiert die Konsensstiftung und die Legitimität. Wir glauben, dass eine Diktatur 40 oder sogar 70 Jahre nicht bloß durch repressive Gewalt fungieren und weiter bestehen kann. Und deswegen konzentrieren wir uns auf Fragen wie Konsensbildung, Legitimität und Normalität. Und was mein Projekt angeht, ich versuche diese Legitimität durch Geschichte zu erklären. Also ich stelle mir die Frage, was für eine Rolle die Geschichte, die Geschichtswissenschaft und die Geschichtskultur, also etwas Breiteres als nur die Wissenschaft, sondern breitere Geschichtskultur, Erinnerungskultur und Gedächtnis in diesen Legitimationsprozessen spielte. Und ich mache es am Beispiel der Geschichte der kommunistischen Parteien und der örtlichen Arbeiterbewegung. Also was ich auch mache, ist, dass ich mich nicht nur auf große zentrale Texte wie die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung aus den 60er Jahren zum Beispiel, sondern ich gucke auch darauf, wie diese großen Texte, also wir nennen sie Meistererzählungen, sozialistische Meistererzählungen, auch von den einfachen Leuten, einfachen Parteimitgliedern in den Ortschaften, in Regionen wahrgenommen worden. Auch in den Betrieben. Es gab eine Bewegung, kann man ja sagen, in den 50er und 60er, sogenannte Betriebsgeschichte. Und es ging darum, dass die Arbeiter selbst in ihren Betrieben ihre eigene Geschichte sozusagen schreiben sollten. Und das interessiert mich sehr als ein Phänomen der Legitimationskultur, sagen wir, durch Geschichte.
Gibt es irgendetwas, was du im Zusammenhang mit dem Vergleich zwischen der ehemaligen Tschechoslowakei und der ehemaligen DDR besonders herausstreichen würdest? Ich meine jetzt konkret, gibt es in der Aufrechterhaltung von Herrschaftslegitimität durch Geschichtsbewusstsein, durch eine eigene Geschichtskultur irgendwelche speziellen Unterschiede?
Ja, also die Ausgangssituationen, sagen wir 45 oder 48 oder auch in den 50er Jahren, waren ganz anders. In Deutschland natürlich Geschichte als deutsche Vergangenheit oder deutsche Nationalgeschichte als solche waren nach dem Kriege ziemlich problematisch. Und das war für die deutschen Kommunisten und für die SED-Leitung sehr schwierig, eine Geschichtsstrategie sozusagen zu wählen. Und da oszillierte man ständig zwischen Nation, Sozialismus, zwischen einem deutschen Weg zum Sozialismus. Das änderte sich je nach der politischen Lage, je nach Verhältnis zur Sowjetunion. In der Tschechoslowakei war es doch ein bisschen stabiler, obwohl es auch Oszillierungen gab, aber es gab eine ziemlich starke Kontinuität zwischen dem nationalen Geschichtsbild in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann nach 1948. Also diese nationale Meistererzählung von den Hussiten und Weißenberg und die ganze progressive Fortschrittstradition des tschechischen Volkes und Demokratismus. Und dann, das wurde durch die tschechischen Kommunisten oder besser gesagt dann durch die tschechischen Stalinisten übernommen und weiter verarbeitet. Das ist, würde ich sagen, der grundsätzliche Unterschied, nämlich dass der Nationenbegriff für die Tschechen und für die Slowaken, für die Kommunisten kein Problem war und umgekehrt für die Deutsche, für die SED war es ständig ein großes Problem und deswegen musste man oszillieren, wie ich das beschrieben habe.
Unsere Zeit ist leider schon fast um. Welche formalen Ziele hat denn das Projekt, an dem du gerade arbeitest, für die Leute, die das jetzt gehört haben, die sich vielleicht näher dafür interessieren? Stehen am Ende dieses Projekts irgendwelche Veröffentlichungen in Buchform an?
Ja, also das ganze Institut ist von Projekten organisiert. Ich bin Mitglied einer Arbeitsgruppe, die sich gerade mit Legitimitätsfragen und mit der Geschichte befasst. Wir sind insgesamt 7 in der Gruppe und das Projekt wird hoffentlich 5 Jahre laufen und am Ende des Projekts erwartet man eine Monographie.
Gut, dann danke ich für das Gespräch und wünsche viel Glück für die nächsten 5 Jahre in Potsdam und in Berlin.
Danke.
Damit sind wir am Ende der neuen Folge unserer Interviewreihe heute am Mikrofon angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Gerald Schubert.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8:30 na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12:30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13:30 na frekvenci 13 580 kHz a také od 15:30, 17:30 a 19:30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8:30 a v 15:30. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17:30. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23:30 na frekvenci 9440 kHz, od 1:30 na frekvenci 6200 kHz a od 2:30 na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23:30 na frekvenci 11 615 kHz a od 1:30 na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9:30, 11:30.